Am letzten Sonntag haben wir angefangen mit den kernigen Themen. Und ich hatte gesprochen über das Thema, wirklich alle? Sind wirklich alle von Gott geliebt und alle von Gott gemeint? Sind wirklich alle Sünder und kann jede und jeder gerettet werden? Ich weiß, dass das viele beschäftigt hat, weil man das selten so zugespitzt und generell sagt. Und dieser Satz, dass wir alle und sprich auch jeder Sünder sind, dass wir also vor Gott in Schuld stehen, dass da etwas ist in unserem Leben, was weniger noch als in Ordnung ist, darauf reagiert man ja automatisch. Also wenn jemand zu uns sagt, du bist schuld, dann haben wir das Gefühl, wir müssen uns dazu verhalten. In den allermeisten Fällen werden wir nicht sagen, ja, du hast auch recht. Manchmal vielleicht, aber meistens eben nicht. Man hat verschiedene Reaktionen. Entweder man redet sich raus. Habe ich ja gar nicht gewusst, das war alles nur Zufall oder so. Zweitens, Ablehnung. Ist sowieso egal, sagen Menschen. Und was Gott betrifft, sagen wir dann, ach, vielleicht gibt es Gott sowieso nicht oder den interessiert ja doch nicht, was ich mache. Oder wir sagen, das muss man differenzieren. Also ja, andere sind vielleicht schuld in so einem Fall, aber bei mir ist der Fall anders. Und Paulus beschreibt diese Reaktion von Menschen und lässt keine von diesen Entschuldigungen gelten. Wirklich gar keine. Heiden erklärt ihr, ja, ihr wusstet nichts aus der Bibel, das stimmt. Aber ihr konntet innerlich Bescheid wissen, sagt Paulus. Ihr hattet ein inneres Wissen, ihr hättet der Ahnung von Gott wenigstens so ein Stückchen nachgeben und nachgehen können. Ihr habt nicht nach eurem Gewissen gehandelt, sagt Paulus. Ihr habt doch gute Werte, die habt ihr in allen Gesellschaften, in allen Gruppen gibt es Menschen oder gibt es Regeln und gute Werte und ihr habt euch nicht darum gekümmert, auch nicht um die Werte, die in eurer Gesellschaft, in eurer heidnischen Gesellschaft gegolten haben. Und ihr Juden, sagt Paulus, seid eigentlich genauso schlimm, denn ihr hattet ja die Offenbarung Gottes in der Bibel und seinem Wort und ihr beruft euch auch dauernd darauf, aber ihr lebt euren Glauben nicht. Und die Atheisten, denen alles Schnurz ist, sagt er, das ist bei euch keine Reaktion des Kopfes und des Verstandes, sondern eine Reaktion eures Bauches. Ihr erkennt Gott nicht an, weil das bequemer für euch ist. So könnt ihr ungestört weiter euren Egoismus pflegen. Wenn da niemand ist, dem ich verantwortlich bin, kann ich ja weitermachen wie bisher. Also sind unsere Ausflüchte schon mal schlecht. Wie reagiert denn Gott darauf? Das zunächst kommt das ja nur aus Paulus' Gedanken, dass er sagt, eure Ausreden gelten nicht oder eure Einwände gelten nicht. Gott reagiert auch. Vor etlichen Jahren, ich glaube, das ist schon 30 oder 40 Jahre her, gab es ein Buch, das hieß »Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen«. Und richtete sich an Eltern mit Kindern zwischen 12 und 16 oder 17, die also in der Pubertät steckten und so richtig mit sich selber Feind waren und das an allen, vor allen Dingen natürlich besonders gerne an ihren Eltern, ausließen. Das ist schon eine bescheuerte Situation als Eltern, an der man da ist. Man sieht ja das ganze Elend. Man sieht ja, warum die in Not sind. Man kann sich ja sogar hineindenken, warum sie so stachelig sind. Aber man kann ihnen auch nur begrenzt helfen. Da müssen sie auch ein Stück durch und sie müssen einfach erkennen, dass jetzt ihr Erwachsensein anfängt und dass sie sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen müssen. Und man versteht überhaupt nicht, dass dieses Kind, was da vor ein paar Monaten noch ein süßer Blondschopf, eine nette, eifrige 10- oder 11-Jährige war, plötzlich eben vor sich hin stachelt wie ein kleiner Kaktus im Wohnzimmer. Und so ähnlich geht es Gott mit uns eben auch, nur sozusagen tragischer, gefährlicher. Gott sieht doch unsere Schwächen, Gott sieht doch unsere Begrenztheiten, Gott sieht doch unsere Not und er möchte uns helfen. Er möchte, dass das anders wird. Er möchte, dass wir freie und offene und selbstgestaltete Menschen sind. Aber Gott liebt uns auch. Und darum, wenn man liebt, dann ist man in gewisser Weise schwach. Man kann nicht nur das harte Programm durchziehen. Man kann nicht sagen, so, ich habe dich ermahnt, du hast es nicht gemacht. Wenn du es tust, wirst du belohnt und wenn du es nicht tust, wirst du bestraft. Ja gut, das ist so das, was wir zur Verfügung haben. Aber wir zerbrechen oder durchbrechen doch unsere eigenen Regeln auch. So sind wir doch. Wir fahren doch nicht gegen unser eigenes Fleisch und Blut immer die super harte Tour. Tun wir doch nicht. Wir sind als Eltern in Not und so geht es Gott auch. Gott sieht seine Kinder in Not. Er sieht die Katastrophen, in die wir uns reinrangieren, kommen. Und er lässt uns doch gewähren. Weil er sagt, was nützt es mir, dass die vor mir kuschen, dass die Angst vor mir haben, dass die nie ein erwachsener Mensch vor mir werden. Ich will von denen geliebt werden. Ich will von denen anerkannt werden. Ich will von denen angesehen werden als jemand, den sie ernst nehmen. Das kann ich nicht, wenn sie Angst vor mir haben, wenn sie sich verkrümeln vor mir, wenn sie nur auf Vorteil bedacht sind und das deshalb machen. Ich muss die Kinder, die ich geschaffen habe, sagt Gott, erwachsen werden lassen. Und darum lässt Gott uns los. Und lässt uns machen. Er lässt uns los in Kummer und Sorge, das sage ich euch. Aber er lässt uns machen. Und weil das so ist, gewinnt das System Sünde bei uns dann Konjunktur. Das entwickelt sich so richtig schön. Denn dieses System Sünde belügt uns zusätzlich, weil es uns Entlastungen zu liefern scheint. Immer dann, wenn unser Gewissen, unsere innere Stimme anpocht, dann haben wir Sätze wie, machen doch alle so. Ist schon nicht so schlimm, oder? Und das ist eine besonders tückische Art des Systemsünde. Ich versuche, mein Gewissen mit guten Taten zu beruhigen. Spenden, Ehrenamt, Freundlichkeiten in der Familie, Engagement für bestimmte Ziele, Einsatz für andere, Mitarbeit in der Gemeinde, sogar Gebet und Bibellesen. Das sind eigentlich alles für sich genommen gute Sachen. Aber die Motivation, mit der, warum ich das tue, das ist das Entscheidende. Warum tue ich das? Weil endlich diese Stimme in mir Ruhe geben soll. Weil endlich vielleicht meine Angst kleiner werden könnte, weil sie vielleicht meine Selbstzweifel besänftigt. Oder tue ich diese Taten aus ungebrochener, ehrlicher, tiefer Liebe zum anderen und zu Gott? Wie viel Prozent meiner guten Beschäftigung, meiner guten Taten und Absichten ist wirklich so gemeint, ich tue es um seinetwillen und zwar nur um seinetwillen. Ich tue es um des anderen Willen und zwar nur um dessen Willen. Wenn ich wirklich und tief und ehrlich Bilanz ziehe, erkenne ich, wie vermutlich 99% der Menschheit, selbst wenn ich ungebrochen lieben will, ich schaffe das nicht. Ich kann trotz aller Bemühungen und Anstrengungen nicht ungeteilt aufs tiefstem Herzen lieben. Ja, bestimmt, 5 Minuten. Vielleicht auch mal an guten Tagen eine halbe Stunde. Und schon gar nicht kann ich immer lieben und vor allen Dingen nicht jeden. Das System Eigenliebe / Sünde hat mich fest im Griff. Und das macht auch diese guten Taten so unerträglich, weil derjenige, der das Opfer dieser guten Taten ist, es merkt. Der riecht das doch, ob ich das wirklich aus Liebe zu ihm tue oder weil ich bestimmte Absichten und tief verborgene Motive damit verbinde. Mein Mann hat erzählt, der war in einer sehr fortschrittlichen Grundschule damals, sie saßen nicht mehr so in Bänken hintereinander, wie ich das kannte, sondern an Gruppentischen. Heutzutage ist das ja normal. Er saß an Tisch 6. Und immer, wenn an dem Tisch oder in der Freundschaftsgruppe, die dieser Tisch so bildete, irgendwelche Unsinn, irgendwelche Albernheiten, irgendwelche Streiche, irgendwelche Unaufmerksamkeiten blühten, dann hatte die Lehrerin einen Satz. Sie sagte: Tut mir leid, Tisch 6. Sie mussten also lernen, wir müssen die Folgen dessen, was wir alles so tun, was wir nicht tun sollen, tragen. Und ihr merkt, dass das so ein Familienschnack bei uns ist, prägt einen bis ins hohe Alter. Tut mir leid, Tisch 6, sagt Gott auch zu uns. Wir können uns nicht vor Gott einfach so durchmogeln. Wir können uns nicht mit lauwarmen Entschuldigungen irgendwie entlasten. Wir ziehen uns selbst das Urteil zu. Und das ist manchmal zum Verzweifeln. Und manche tun das auch. Wir anderen machen einfach weiter. Wir denken nicht so viel darüber nach. So wie man eben am Tisch 6 seine Strafarbeit dann macht und am nächsten Tag wieder genauso viel Unsinn wie vorher. Aber das hat ja nur Beispielcharakter. Wenn mein Leben vor Gott fehlzuschlagen droht, wenn ich mir selber das Urteil tue, wenn ich die Folgen meines Handelns und meiner falschen Entscheidungen durch und durch selber tragen muss. Leute, was ist denn das für ein Leben? Das kann einen um den Schlaf bringen. Vor allen Dingen einen bringt es um den Schlaf, bildlich gesprochen. Einen lässt es nicht mehr ruhen und der will nicht einfach so weitermachen. Gott selbst findet keine Ruhe über das Elend des Sünders. Seine Liebe ist so verzweifelt, da können wir alle als Teenager-Eltern nicht mit. Gott muss an einem Punkt sagen, ich lass dich machen, du willst es nicht anders. Aber er sieht das Elend und kann eben doch nicht außen stehen bleiben und kann nicht sagen, sieh doch zu, wie du fertig wirst. Dein Herz ist immer wieder zu uns bewegt. Es ist verzweifelt auf unserer Seite. Und deshalb, an diesem einen bestimmten Punkt, wir wissen nicht, wann das gewesen ist, aber an diesem einen bestimmten Punkt schafft Gott die ganz große Lösung. Dieses Konfliktes, dieses schrecklichen Zustandes. Er erkennt, statt ganz, ganz vieler individueller Leben, die fehlschlagen, erkennt er das eine und heilige und liebende Leben Jesu an. Er erkennt das eine vollkommene Leben für alle anderen an. Gott führt sozusagen im Selbstversuch als Gottes Sohn dieses Leben auf Erden durch. Und das ist, wenn man das anguckt, das Erschreckende. Ein Leben hat es gegeben in vollkommener Liebe unter uns Unvollkommenen, unter uns Sündern. Und dieses eine Leben mit uns in Kontakt gebracht, führt zum Tod, führt zum Mord dieses Lebens. Es ist den Unreinen und Unheiligen, es ist uns unerträglich, den einen anderen Heiligen, Liebenden, Vollkommenen unter uns zu haben. Die Erinnerung daran, wie Leben sein könnte, der Anspruch Gottes, seht hier, Leben ohne Sünde, das müssen wir totschlagen. Das ertragen wir nicht. Und das sage ich allen, die sich schwer tun mit dem stellvertretenden Opfer Jesu. Nicht Gott hat Jesus am Kreuz getötet, wir haben das getan. Und dann kommt Teil 2 der ganz großen Lösung. Unbegreiflich. Gott entscheidet sich für Gnade. Er bricht dieses Wenn-Dann durch. Wir haben mal bei Bibel mit Frühstück darüber, über den Tun-Ergehen-Zusammenhang, über das Wenn-Dann gesprochen. So wie wir immer sagen, wenn du böse bist, dann wirst du eben bestraft. Gott durchbricht dieses Muster und er hebt die Macht des Systems Sünde damit auf. Nur er kann das. Er gibt Jesus das neue Leben stellvertretend für uns. Bitte denkt dran, Ostern ist nicht nur einfach das Happy End einer traurigen Geschichte. Es ist der wunderbare Anfang einer ganz neuen Schöpfung, die wir alle bilden hier. Wir, die wir an Christus glauben, die wir diese Errettung an Christus annehmen, wir sind Teil einer neuen Schöpfung. Wir sind Teil einer Schöpfung, deren Menschen erlöst und befreit vor Gott leben. Die alle persönlich individuell mit dem System Sünde brechen können, obwohl die uns manchmal noch krabbelt und kitzelt. Wir können frei vom Fluch unserer selbst sein. Wir können in Gott und Jesus sein. So vernichtend Schuld vor Gott ist, umso größer und unbegreiflicher und fantastischer ist Gottes wirklich große Lösung. Die ist geboren aus seiner Entscheidung für uns. Und eigentlich gibt es einen einzigen Satz aus dieser großen Lösung, aus diesem ganz anderen Modell, Welt zu schaffen und Welt zu machen. Lass du und ich, lassen wir doch die kleinen halben Lösungen der Ausflüchte, der Ausreden, des Eigensinns, der Selbstverbesserung, der vermeintlich guten Taten. Das alles führt uns doch noch tiefer ins Elend. Lass dich auf die große Lösung Gottes, der vollkommenen Liebe ein. Auf diese wunderbare Rettung, über die wir gesungen haben. Versuche, deine Einwände ruhen zu lassen und diese Möglichkeit, dieses ultimative Geschenk in deinen Gedanken zuzulassen. Es ist auf dich bezogen. Lade Gott in einem einfachen Gebet zu dir ein. Dann wird er dir anfangen, alles zu erklären. Er wird dir das nahe bringen. Er wird dich trennen von deiner Schuld und er wird dich Teil der großen Lösung werden lassen. Gesteh dir und ihm ein, was du alles an falschen Motiven in dir hast und nimm seine Vergebung dafür an. Und dann bleib dran und warte auf ihn und suche Menschen, von denen du den Eindruck hast, die wissen was davon. Und dann wachs in diesen Glauben in eine neue Schöpfung hinein. Das wünsche ich euch von Herzen. Amen.